Lick and Rush, Episode 31. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und wo auch immer ihr mich sonst noch finden könntet.
Ich bin @JoachimHebel auf denselben Plattformen verfügbar und anschreibbar und auch ignorierbar, was immer ihr wollt.
Wenn ihr uns noch woanders findet, dann schreibt uns bitte auf den genannten Plattformen, weil dann müssten wir wahrscheinlich was löschen oder es wäre gnadenloser Identitätsklau. Wir haben den 36. Spieltag inzwischen in der Gänze hinter uns. Wir nehmen auf am Dienstagmittag, das heißt auch Monday Night Football ist inkludiert in dieses Spiel, auch wenn der Podcast gleich schon wieder fast an Aktualität verliert, weil ja am Mittwoch Manchester City schon wieder im Einsatz ist. Kann also sein, dass der ein oder andere den Podcast erst danach hört, auch wenn wir uns bemühen, wie immer, so schnell wie möglich abzuloaden. Aber logischerweise müssen wir jetzt ein paar Dinge besprechen, die uns der 36. Spieltag beschert hat. Nämlich zum Beispiel, und da können die Mannschaften jetzt gar nicht so unbedingt viel dafür, aber es gab Neuigkeiten im Abstiegskampf. Wir haben noch zwei Teams, die jetzt absteigen können. Sie heißen Tottenham und West Ham United. Denn weil West Ham gegen Arsenal verloren hat am Wochenende, war damit klar, dass sowohl Leeds United als auch Nottingham Forest gesichert sind. Und auf die beiden müssen wir dann wahrscheinlich auch noch ein letztes Mal blicken. Ja, bei Leeds weiß ich nicht, vorletztes Mal wahrscheinlich, weil die haben ja noch einmal die Möglichkeit mit einzugreifen, weil die auch noch West Ham spielen, aber alles in allem müssen wir jeweils, glaube ich, zwei Sätze zu deren Spielzeiten verlieren und zum Klassenerhalt, der ja, wie wir alle gelernt haben, immer verdient ist und nie unverdient.
Ja, also muss man echt sagen, Respekt an Leeds. Ich habe das des Öfteren ja auch gesagt, dass ich es sehr beeindruckend finde, die Art und Weise, wie sie es hinbekommen haben. Die ersten Spiele waren nicht gut, aber ist auch nicht schlimm. Du musst erstmal verstehen, wie die Liga funktioniert. Daniel Farke hat das verstanden und hat es irgendwann mal perfekt umgesetzt mit seiner Mannschaft. Er hat sie defensiver aufgestellt mit dieser Dreierkette. Dann einfach versucht, ein paar Dinge anzupassen, dass einfach mehr Organisation drin ist, weniger Tempo im Spiel aufkommt. Sie konnten es besser kontrollieren, haben dann irgendwie mehr auf Umschalten gesetzt. Er hat einzelne Spieler besser hinbekommen und so weiter und so fort. Das alles hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das mehrfach auch in den Spielen gesagt. Das war einer der besten Turnarounds der Saison. Ich finde wahrscheinlich sogar der beste, kurioserweise wahrscheinlich noch am ersten, Spoiler Alert, dass Brighton es auch noch gut hinbekommen hat, auf ähnliche Art und Weise das irgendwie hinzubekommen. Michael Carrick, klar auch natürlich logischerweise, aber das sind so diese drei, glaube ich, bei denen man sagen kann, die haben es wirklich gut hinbekommen, eine Saison nochmal auf die Gleise zu stellen und das ist mehr als nur beeindruckend. Alle dachten, Leeds geht sofort wieder runter und Daniel Farke müsse vielleicht sogar gehen, weil es ja auch im Sommer schon hieß, sogar nach dem Aufstieg ja schon hieß, oh mein Gott, das könnte das Ende für Daniel Farke sein, weil so hundertprozentig war der jetzt auch nicht fest im Sattel, was total kurios ist, was nicht an ihm liegt, sondern an dem ja volatilen Umfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen, und dass er das so hinbekommt und dass er es so beeindruckend schafft und auch persönlich, finde ich, sich selbst dabei neu erfindet, weil es war halt immer sehr, sehr viel gepflegter Fußball oder gepflegter Passfußball und jetzt plötzlich war das auch wirklich hart gegen den Ball und hart gegen den Mann und das hat mir sehr gut gefallen, fand ich sehr beeindruckend und wirklich, also Hut ab, wie sie das hinbekommen haben, dass sie einfach auf Rang 14 stehen und mit niemandem diskutieren mussten und vor allem, wenn man da mal überlegt, wer drunter ist, ja, also Crystal Palace, Nottingham, Tottenham, West Ham, das sind ja große Namen, dass du die hinter dir lassen kannst, also Hut ab.
Ja, ich glaube, der 29.11.2025 wird für immer in den Gedächtnissen bleiben, zumindest in den etwas jüngeren Gedächtnissen. Da ist es passiert gegen Man City, lagen nach kurzer Zeit 2-0 zurück und dann hat Farke das System umgestellt und was danach passiert ist, ist die Story der Saison. 4 Niederlagen in 23 Spielen, Dominic Calvert-Lewins Stärken als einzelne Spitze reingebracht, die leichteren Schwächen verdeckt und zu einem richtig physisch starken und ganz, ganz ekelhaft zu spielenden Team geworden, was so erstaunlich ist, weil im Sommer die Angst umging, dass das Team zu soft sei. Okafor jetzt seit Februar mit einer richtig guten Phase. Anton Stach spielt eine tolle Saison, richtig gute Verpflichtungen. Auch Biol hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Torwartproblematik ist gar nicht so groß ins Gewicht gefallen. Das ist aber, glaube ich, eine Problematik, auch wenn es Dalo unterm Strich okay macht. Und das ist im Übrigen auch nochmal eine Wahnsinnsstatistik. Der erste Aufsteiger, der es in einer Saison zu zwei verschiedenen Zeitpunkten schafft, mindestens 7 Mal in Folge nicht zu verlieren, seit Middlesbrough 98-99. Also da sieht man mal, wie serial auch Leeds am Ende gearbeitet hat. Im März gab es auch mal eine dürrere Phase, also so Februar, März. Da hatten wir dann doch nochmal Angst, dass sie reinrutschen. Wir haben ja eigentlich vorher ja schon vermeldet, dass es das eigentlich gewesen sein müsste. Alles in allem aber, vor allen Dingen, wie du es gesagt hast, gemessen an den Querelen mit der 49ers Enterprises und so und Daniel Farke im Sommer, eine erstaunlich ruhige Saison gerettet nach 35 eigenen absolvierten Spielen. Das ist für mich schon riesengroß. Dazu nicht zu vergessen, Halbfinale im FA Cup, das tut wahrscheinlich doppelt und dreifach weh, wenn die gerade sehen, wie Chelsea im Moment performt, A und B, weil es wahrscheinlich der einzige Off-Day war in den letzten 1,5 Monaten, den sie sich geleistet haben, wo sie nicht ganz so optimal waren. Trotzdem für mich eine richtig, richtig starke Saison. Ich sag's aber gleich schon mal vorneweg, ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach nur das Gefühl, dass Daniel Farke jetzt da drauf gewartet hat, die sportlichen Ziele zu erreichen. Ich habe das Gefühl, seine Aktie war nie höher in England, weil er jetzt bewiesen hat, dass er in der Premier League sehr wohl coachen kann und auch bewiesen hat, dass er eben kein sturer Bock ist, der nur ein System laufen lässt, sondern er kann das, wenn er der Meinung ist, das ist richtig. Ich habe das Gefühl, der lässt das Mikrofon fallen und wird Leeds sagen, herzlichen Dank, aber ich mache jetzt was anderes. Ich weiß nicht, ob nicht trotzdem Leeds auch darüber glücklich wäre, dass es passiert, weil sie, glaube ich, immer noch denken, sie sind smarter als er. Aber das ist nur mein Gefühl, dass Farke sich in England zwar, aber etwas anderes suchen wird. Ich schätze ihn als zu stolz ein, als dass er noch einmal mit in so eine zweite Saison geht, in der er sich wieder quasi bei der nächsten drohenden Niederlage eventuell entlassen lassen muss. Einfach nur mein Gefühl.
Kann gut sein.
Für den Fall der Fälle werden wir dann natürlich auch vorbereitet, vielleicht Leeds auch, das werden wir dann erfahren. Wir müssen uns keine Sorgen machen, Nottingham Forest hat öfter den Trainer gewechselt in der Saison. Trotz und alledem sind sie auch jetzt gesichert, hat dann auch nochmal gereicht, das Ergebnis gegen Newcastle United, das sie geholt haben. Auch da, seit Vitor Pereira übernommen hat, nochmal eine gute Phase gestartet und nochmal gezeigt, was in ihnen steckt. Vor allen Dingen auch schon wieder seit einiger Zeit jetzt ohne Niederlage, ich glaube, da sind es auch 7 Spiele in Folge, muss ich aber gleich nochmal nachschauen. In jedem Fall Nottingham Forest auch gesichert. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich mir nicht so sicher wie bei Leeds, weil das sah eine Zeit lang sehr stark danach aus, als müssten die gehen.
Ja, also was Vitor Pereira da gemacht hat, ich überlege gerade, ich weiß es nicht mehr genau, letztens hat mir das irgendjemand erzählt, ich glaube, das habe ich dir sogar nicht einmal erzählt, dass irgendjemand hat mir letztens erzählt, ein Spieler habe ihm gesagt, Vitor Pereira war der beste Trainer, den ich je hatte. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendjemand hat mir erzählt, dass der total unterschätzt ist und halt diese vielen Wechsel, die der in seiner Trainerkarriere hatte, nicht darüber, nicht wirklich dafür stehen, wie gut er ist, weil er einfach versteht, wie eine Mannschaft tickt, weil er ein sehr, sehr positiver Mensch ist und taktisch weit unterschätzt ist. Und das haben wir jetzt das zweite Mal in Folge gesehen, ehrlich gesagt. Ich fand das sogar dann irgendwie schade, dass es bei Wolverhampton nicht geklappt hat, weil jetzt sind wir ja ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später klüger und wissen, dass es an ihm nicht lag, sondern dass die Wolverhampton Wanderers einfach ein Himmelfahrtskommando waren und dass er jetzt bei Nottingham Forest das dann weitermachen konnte, was er da gemacht hat. Deswegen Hut ab an Vitor Pereira, was er da hingestellt hat. Und wenn man mal überlegt, auch da wieder, ich finde, das kann man ja auch da in Kontext setzen, wenn man überlegt, dass es ein Sean Dyche, ja, der ja in England sehr gelobt wird, der mal als englischer Nationaltrainer galt, das zukünftige, dass der es nicht hinbekommen hat, diese Mannschaft dann also wieder auf Trab zu bekommen, dann muss man ganz ehrlich sagen, Respekt, dass Vitor Pereira es getan hat. Also er hat viele Spieler, die eigentlich schon schwach unterwegs waren, auch wieder hinbekommen. Er hat das System hinbekommen. Die stehen so gut da wie nie zuvor. Und das muss man schon sagen, ist sehr beeindruckend, finde ich. Und da, glaube ich, haben wir ihm alle erst einmal Unrecht getan, als es verpflichtet worden ist, quasi, was wollen die jetzt mit dem? Aber das ist schon beeindruckend. Ich meine, du standst im Halbfinale der Europa League. Du stehst jetzt da, also gesichert da. Du hast eigentlich jetzt die letzten Mittelfeldspiele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele nicht verloren. Also Hut ab, das ist wirklich wirklich beeindruckend, was der gemacht hat. Und selbst die Niederlagen, die es jetzt noch gab, waren gegen Liverpool und Brighton. Also gegen die kann man mal verlieren. Das ist also mehr als nur beeindruckend, was Vitor Pereira da hinbekommen hat. Und hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht.
Ja, ich wahrscheinlich gar nicht mal so sehr, weil wir Vitor Pereira unterschätzt haben, sondern weil wir wahrscheinlich die Probleme, die es gab in dieser Saison bei Nottingham, richtig eingeschätzt haben. Und eines ist halt nun mal derjenige, der den Verein besitzt. Also das Erstaunliche war ja das, letztlich haben sie mit Nuno Espirito Santo begonnen in der Saison und haben den ähnlichen Typen geholt, nämlich einen, der es in allererster Linie mal schafft, alle zusammenzubringen. Den haben sie ewig gesucht und jetzt haben sie ihn mit Vitor Pereira gefunden. Und hätte Marinakis sich den Käse vor rund einem Jahr gespart, indem er aufs Spielfeld gelaufen ist, weil er Angst hatte, dass sie sich nicht für die Champions League qualifiziert hätten, wer weiß, ob sie diese ganzen Sorgen überhaupt gehabt hätten. Morgan Gibbs-White, der jetzt nicht gespielt hat am Wochenende, aber ist natürlich in brennender Form gewesen. Ist ja auch so ein Faktor, das haben wir hier immer mal wieder erwähnt. Der hatte einen persönlich einfach sehr schicksalshaften Sommer, weshalb er sich dann vielleicht auch nicht nachvollziehbarerweise auf Fußball so sehr konzentriert hat. War auf jeden Fall nicht der gleiche Spieler, der jetzt seit ungefähr Februar eben wieder ist. Richtig fantastisch unterwegs. Nico Williams hat gerade eine Topform. Selz ist gerade wieder ansatzweise, war auch so eine leidige Thematik, diese ganze Torhüterwechselei. John Victor, der zwischenzeitlich immer gespielt hat, warum auch immer. Und Mats Selz ist im Endeffekt die Antwort, auch wenn Ortega jetzt im Halbfinale gespielt hat in der Europa League. Und das muss man ja auch nochmal sagen, dieses Europa League-Thema, erste Kampagne seit 30 Jahren und das hat ihnen schon sehr viel Hoffnung gegeben. Und wenn man sich da mal überlegt, und ich glaube, dann wird es relativ schnell rund, wie die im ersten Spiel gegen Midtjylland performt haben unter Ange Postecoglou noch, dann sieht man auch mal, wie weit die trotzdem nochmal innerhalb dieser Saison gekommen sind. Und am Ende ist es ja verhältnismäßig undramatisch über die Ziellinie gegangen, weil sie jetzt schon sehr lange wissen und wussten, dass sie es haben. To be fair, es wäre auch wahnsinnig traurig, wenn man mit so einem Kader runtergehen würde, weil der ist natürlich schon viel zu gut für einen Abstieg, aber es wird trotzdem ein Team erwischen, bei denen wir genau das am Ende sagen werden. Insofern Klassenerhalt jeweils geschafft. Ich bin jetzt aber trotzdem auch gespannt, weil Vitor Pereira hat ja auch die große Rettungstat bei den Wolverhampton Wanderers letzte Saison hingebracht und danach ist das sehr, sehr, sehr schnell eingebrochen. Ich bin jetzt auch da gespannt, A, wie kann er das machen und B, inwiefern würde man ihm dann auch einen gewissen Kredit dafür geben, falls es nicht in den ersten zwei Spielen gleich mit 6 Punkten klappt. Ist auf jeden Fall etwas, wo die Fortsetzung folgen wird. Ich glaube, das dürfen wir schon mal vorsichtig versprechen. Das sind die zwei, die jetzt noch ihren Klassenerhalt geschafft haben. Crystal Palace, okay, auch noch, ne? Ich glaube, wobei, den fehlt denen nicht sogar noch. Nee, die haben auch ihren Punkt geholt. Ja, selbes Spiel, stehen im Europapokalfinale sogar gegen Rayo Vallecano. Wenn ich irgendwas von diesem Sport verstehe, dann werden sie das gewinnen. Aber in einem Spiel kann immer noch alles passieren. Oliver Glasner wünscht sich ja keine Statue. Ich fürchte nur, da wird er nicht viel dagegen machen können, wenn das klappt. Weil wenn nicht, wer dann? Also das ist eigentlich so ein Stint, den gibt es sonst nur bei EAFC. Wenn man zu einem Verein kommt und sich denkt, ah komm, und dann machen wir mal in 3 Jahren schnell alles rein da in die Trophäenvitrine, was geht, und dann geht man eins weiter. So wirkt das gerade, das, was der da macht. Auch die waren natürlich nie gefährdet in der Liga, also nie ernsthaft gefährdet. Auch wenn sie zwischenzeitlich mal einen leichten Slump hatten und wir das Gefühl hatten, auch dass sich das vielleicht sogar schon vorher trennen könnte bei denen. Aber alles in allem, glaube ich, ist da relativ lang schon der Fokus geschiftet auf den Europapokal. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ist nicht mehr Glasners Problem, aber wir sehen bei Tottenham, was das machen kann, wenn ein Team die Liga vernachlässigt zugunsten des Europapokals. Und dann sind wir bei den zwei Teams angekommen, die jetzt also um den letzten Platz streiten, der dann zur Premier League 26-27 zulässt, nämlich Tottenham.
Aber darf ich dir noch eine Frage stellen?
Ja.
Wenn Andoni Iraola so gut wie fix ist bei Crystal Palace.
Ja, das habe ich auch schon gelesen.
Macht das für dich Sinn?
Na, null. Um ehrlich zu sein, mir ist es gestern per Breaking News reingespielt worden, während ich auf Sendung war, und dann hatte ich die Idee, das vielleicht noch mit reinzunehmen. Ich habe aber keine richtige Quelle gefunden dazu.
Aber es ist also ja jetzt schon mehrfach.
Also das ist eigentlich aus meiner Sicht vollkommen verblödet, weil dann weiß ich lieber, was ich habe in Bournemouth. die auch verkaufen, ja, aber die verkaufen dann wenigstens immer und kaufen wenigstens immer nach, bevor ich jetzt zu Crystal Palace gehe, wo ich einen Besitzer habe, der eigentlich immer auf Zeit spielt, bei egal was er tut. Also das wäre für mich vollkommener Irrsinn, wenn ich ehrlich bin. Also da würde ich lieber erstmal arbeitslos bleiben. Ja. Weil, also was gewinnst du denn da?
Sehe ich absolut genauso, verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, also wenn du hast ja bei Bournemouth wenigstens noch dieses Backing, dass du sagen kannst, okay, wir verkaufen, aber wir kriegen dann was nach. Bei Crystal Palace haben wir ja jetzt gesehen, dass das eben nicht funktioniert und Iraola wird das gleiche brauchen, wie Glasner brauchte. Nämlich Ersatz. Das wird so sein, weil es werden wieder ein paar Spieler gehen, hundertprozentig. Und dann brauchst du halt auch Spieler. Und das verstehe ich nicht. Also vor allem, dass du sagst, vielleicht ich will in London leben. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht haben sie mal was versprochen, aber wie oft haben wir gesehen, dass sie Versprechungen dann gebrochen haben oder nicht eingehalten haben, das reicht dann auch schon mal. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und,
ja, zumal es ja bei Bournemouth gar nicht mal so schlecht aussieht Richtung Champions League, vielleicht sogar, aber in jedem Fall Europa League. Ich meine, klar, Crystal Palace, das ist dann auch nicht. Und ich verstehe das so, also es gibt schon etwas, dadurch, dass Bournemouth halt etwas riskanter transferiert, weil sie mehr machen und natürlich auch mit jüngerem Alter operieren, ist da vielleicht das Risiko schon höher. Also ich will nicht hundertprozentig vorhersagen, dass wir in 2,5 Monaten da sitzen bei der Saisonvorschau und ich zumindest mal den Satz droppen werde, das ist alles neu und der ist nicht mehr da und der ist nicht mehr da, weil es könnte ja sogar auch sein, dass eventuell ein Rayan sofort wieder geht oder ein Gruppi sofort wieder geht und meinetwegen auch ein Hill sofort wieder geht, der sich jetzt da reingespielt hat und dann stehen sie erneut vor der nächsten kompletten Umbauphase und weil sie ja immer jung nachtransferieren, könnte das schon sein, dass das irgendwann mal schief geht. Das ist vielleicht nicht ganz so gegeben bei Crystal Palace, weil sie ja immer nur in der Spitze verkaufen und dann halt gar nichts dazufügen. Also vielleicht ist sozusagen Platz 11 etwas gesicherter als bei Bournemouth, wo halt die Range zwischen idealerweise Platz 6 und vielleicht aber im schlimmsten Fall sogar Platz 18 drin ist. Bei Crystal Palace weiß ich halt, es ist immer zwischen 11 und 14, ja, aber das ist schon das Einzige, was ich positiv gewinnen kann an der ganzen Sache. Also ich habe das, wie gesagt, auch deshalb habe ich nochmal überprüft, kann das denn überhaupt sein, weil es eigentlich völlig sinnfrei ist. Also außer die geben dem wirklich die Schlüssel für alles und das haben wir gelernt. Also wenn sie es Glasner nicht geben, warum sollten sie ihre Ola geben? Das wäre nicht, für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, verstehe ich auch über. Also ich verstehe es wirklich gar nicht, aber das ist so ein Wechsel bei FIFA, da denkst du dir dann, wieso geht der da hin? Also es macht gar keinen Sinn, aber man muss ja selber wissen. Das Problem ist halt, und das haben wir ja auch, habe ich ja bei Tottenham damals schon mal gesagt, das sind halt so Trainer, die Scouts sind mittlerweile ja auch nicht dumm, die schauen sich halt an, wer kann was und wieso und weshalb, warum. Und er hat, glaube ich, auch denselben Ruf wie ein Glasner, dass er eben ein gegen den Ball Trainer ist und mehr nicht. Ich glaube, dass es bei ihm nicht der Fall sein wird, aber das ist das, was man hört. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass einfach die Großen dann doch die Finger weglassen von ihm, noch. Vielleicht muss es erstmal wirklich irgendwo beweisen, bei so einem Dreiviertelteam und dann kann es was werden. Aber ist es mir persönlich unverständlich.
Ja, insofern wäre es ja von Crystal Palace wieder clever. Du hast das ja vor 2 oder 3 Wochen einmal ganz richtig gesagt. Im Grunde sind die beiden komplett ähnlich und wahrscheinlich auch ähnlich gesehen. Beide sind auf ihre Weise komisch, beide nicht final charismatisch und beide haben in allererster Linie mal gezeigt, dass sie es eben defensiv aufstellen können, aber noch nicht so sehr den Rest. Und nach allem, was ich gelesen habe, würde Iraola gerne in England bleiben. Das war ja immer die Frage, würde er vielleicht sogar zu Bilbao gehen, was ja irgendwie nachvollziehbar gewesen wäre. Aber da wissen wir jetzt, dass Edin Terzic übernimmt, warum auch immer. Und dann, ja, also für Crystal Palace wäre es irgendwie fast logisch, weil dann machen sie einfach weiter aus ihrer Sicht. Denen würde ich gratulieren zu dem Coup, aber aus seiner Sicht, also da muss doch irgendwie was Besseres gehen, würde ich tippen. Also ich will jetzt Crystal Palace nicht zu nahe treten, aber da muss sich doch irgendwie, dann warte halt ein Vierteljahr, dann geht ein Job auf. Also wir wissen jetzt alle nicht, was Chelsea am Ende macht, da sieht es ja sehr stark danach aus, als würden die Xabi Alonso favorisieren. Und dann würde das auch wieder zugehen für ihn und dasselbe Problem hat eben Glasner auch, weswegen dein Vergleich ganz richtig ist. Ja, also trotzdem ein bisschen ratlos.
I don't know.
Wir haben eine Tabellenkonstellation, die Tottenham im Moment bei 38 Punkten hat und West Ham bei 36 Punkten. In der Regel im Schnitt in den letzten Jahren Zahlen, die jeweils zum Klassenerhalt gereicht hätten. So ist es aber in diesem Jahr nicht, wie wir wissen, für ein Team. Tottenham hat zumindest gepunktet an dem Wochenende, West Ham knapp nicht. In einem Spiel, in dem man, glaube ich, als Tottenham-Fan nicht richtig gewusst hat, für wen soll man jetzt die Daumen halten, so oder so, man kann nur verlieren bei West Ham gegen Arsenal, weil wenn die einen gewinnen, dann laufen sie vielleicht in Richtung Meisterschaft, was wahrscheinlich doppelt und dreifach wehtut, weil Tottenham so viel näher dran war in den letzten Jahren als Arsenal, bis dann Arsenal wieder Arsenal wurde. Und auf der anderen Seite würde West Ham punkten, dann wäre es halt für die eigene Situation bescheiden. Insofern, komischerweise, eigentlich ein leichter Gewinn, ein leichter Schritt nach vorne für Tottenham an dem Spieltag, und trotzdem hat sich's, wenn man die Bilder gestern gesehen hat, nicht so angefühlt, weil sie lange geführt haben und dann durch ein Missgeschick, so nenne ich es jetzt mal ganz neutral, nicht, dass wir wieder alle in die DMs sliden, durch ein Missgeschick von Mathys Tel dann doch noch einen Strafstoß weggegeben haben.
Ja, also es bleibt einfach dasselbe Lied. Es ist eine Saison zum Vergessen. Immer wenn du denkst, das ist eigentlich ganz ordentlich, dann passiert wieder irgendetwas. Du bist jetzt über dem Strich. Das ist der große Vorteil, dass du über dem Strich bist, weil West Ham halt verloren hat. Das ist ja dann das große Thema, zu dem wir sicherlich auch noch kommen werden, zu dieser Strafstoßgeschichte, die ja ganz England beschäftigt hat, um Gottes Willen. Also so oft, glaube ich, bin ich auch noch nie angesprochen worden auf eine Situation. Aber das war im Endeffekt Tottenhams Glück, dass das so passiert ist, dass sie einen Punkt geholt haben und dass sie zumindest dann eben da unten so weit rausgekommen sind. Das hat vor ein paar Wochen mal anders ausgesehen, jetzt sieht es eigentlich ganz ordentlich aus, weil der Zerbi einfach das Ganze ein wenig versucht zu stabilisieren und sich selbst dann quasi untreu geworden ist, indem er einfach dann doch einen Schritt zurücktritt, was im Anfang ja schon irgendwie nicht greifen konnten. Deswegen ist es wahrscheinlich dann im Endeffekt, wird's dann vielleicht doch reichen, aber auch da, und es ist noch nicht vorbei. Ich habe West Ham am Sonntag und ich bin sehr gespannt, wie die dann drauf reagieren gegen Newcastle, die momentan auch nicht gut drauf sind. Kannst du punkten und dann stehst du plötzlich wieder anders da. Und Tottenham hat dann Chelsea, das mache ich übrigens auch, das Spiel. Da ist alles andere als klar, dass du gewinnst, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist ein Derby und da ist eine Menge Rivalität aus den letzten Jahren oder eigentlich seit Ewigkeiten her, auch historischer Sicht und kultureller Sicht her, ist da eine Menge drin. Du hast dann Everton, auch gegen die ist alles andere als einfach zu gewinnen. Deswegen, also ich bin da wirklich sehr gespannt und vor allem, ich habe auch schon gelesen, Jamie Carragher, der gesagt hat, Chelsea wird sich freuen, Tottenham runterzuschießen. Das kann alles sein. Also das ist natürlich, das muss man schon sagen, dass natürlich wäre das etwas Historisches, wenn Tottenham runtergehen würde. Und wenn du derjenige bist, der das hinbekommt, natürlich hast du da irgendwie Geschichte geschrieben um fünf Ecken. Es sieht jetzt letzten Morgen ganz gut aus. Immerhin vier Spiele jetzt ungeschlagen. Das ist super. Zwei davon gewonnen. Ist mega, mega, mega. Aber es ist noch nicht vorbei. Und du musst so weitermachen. Und gestern wäre der Sieg zum Greifen nahe gewesen und du hast es einfach liegen lassen und das hat dich wieder so ein wenig reingezogen und vor allem, das ist eh schon alles volatil da unten bei Tottenham und jetzt, natürlich geht das große Denken jetzt wieder los bei denen, das ist ja klar.
Ja, dabei hat man ihn zuschauen können gestern, das war erstaunlich, weil, also irgendwie ist es ja logisch. Du hast schon gesagt, 8 Punkte aus 4 Spielen, aber davor ja nichts gewonnen in 2026. Es war ja ein erstaunlicher Downfall, von dem wir ja immer zu jedem Zeitpunkt gesagt haben, naja, gut, aber. Es hat aber nie gepasst und das setzt sich natürlich irgendwann mal in den Köpfen fest. Und das war klar erkenntlich, dass das lief. Der Zerbi, das muss ich ihm schon lassen. Also ich hab's mir ja logischerweise dann in Vorbereitung auf gestern nochmal rausgeschrieben. Beim Spiel gegen die Wolves, 25. April, zwischenzeitlich stand es unentschieden. -4 Punkte aufs rettende Ufer plus dann die saisonbeendende Verletzung für Xavi. Und da dachten wir alle, okay, das war's. Und dann macht Palinha glücklicherweise noch das Siegtor. Und trotzdem sind sie vor jetzt 9 Tagen noch unter dem Strich gestanden. Und stehen jetzt am 12. Mai 2 Punkte über dem Strich. Zumindest. Und was ich nie gedacht hätte, ist, eine Sache war uns ja klar, dass De Zerbi ein guter Fußballlehrer ist, daran gab es ja nie Zweifel. Die Frage war ja eher nur, würde er sofort wirken können? Und was erstaunlicherweise teilweise funktioniert, ist, dass man sieht, er hat ihnen eine Art defensive Arbeitsethik beigebracht, von der ich zwischenzeitlich dachte, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen sei, das überhaupt beibringen zu wollen, weil die Wurstigkeit weiße Trikots und blaue Hosen getragen hat. Das war erstaunlich. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Sie haben ein wenig was von den hohen Balleroberungen in den letzten 4 Spielen, 5,3 hohe Balleroberungen. Das sind die meisten, aber sie haben auch Phasen drin und kein Problem damit, auch dann abwartend und tief zu sitzen und zu warten auf die richtigen Momente. Das Pressing ist eigentlich sehr ordentlich, finde ich, koordiniert. Richarlison läuft nicht mehr völlig hohl einfach irgendwo drauf. Mathys Tel ist was Ähnliches. Das machen sie eigentlich ganz gut. Gallagher, der sich den Spielmacher packt, da bin ich sowieso am glücklichsten damit. Wir haben ja über diese Personalie Gallagher vielleicht auch nicht immer ganz so fachlich zulässig gesprochen, weil wir zwar bei der Verpflichtung gesagt haben, guter Spieler, so grundsätzlich, aber ist jetzt nicht das, was sie unbedingt brauchen. Und dabei bleibe ich auch fürs Erste nochmal. Ist im Übrigen was mir auch der Verein bestätigt hat. Das ist ihnen schon auch klar gewesen, dass das eher ein Vorgriff sozusagen war oder etwas Allgemeineres und nicht so sehr ein Flicken des aktuellen Loches. Und Gallagher ist jemand, von dem wir immer gesagt haben, mit seinem Arbeitseifer, mit seinen vor allen Dingen auch defensiven Fähigkeiten, kann jemand sein, der brutal hilft. Und den setzt er ausgezeichnet ein, wie ich finde. Der war jetzt gegen Leeds nicht besonders, aber dafür gegen Aston Villa fantastisch. Erstes Tor auch erzielt. Richarlison hat sich um den Torhüter gekümmert und sie haben das Spiel so ein bisschen in die Mitte gelenkt. Das alleine genügt mir schon. Das reicht mir fürs Erste. Nach dem Chaos, was unter Tudor da war, ist das schon vollkommen ausreichend, damit ich das Gefühl habe, da steht eine funktionierende Mannschaft und nicht 11 Spieler, von denen jeder eine bessere oder meistens eine schlechtere Idee hat. Das allein genügt schon. Mir sind gar nicht so viele mehr Unterschiede jetzt aufgefallen von De Zerbi zu dem, außer dass alles ein klein wenig disziplinierter scheint und dieses komplett zerstörte Selbstvertrauenskostüm, was ja komplett nachvollziehbar ist, dass das nicht mehr komplett von vornherein so sichtbar ist und sie über den Haufen geschossen werden, sondern sie stehen da jetzt erstmal, machen ihr Ding, wirkten teilweise sogar positiv, waren sicherlich das bessere Team gegen Leeds United. Und dann ist halt ein bisschen Pech dabei, dass Mathys Tel sich halt zu so einer Dummheit hinreißen lässt. Das ist natürlich ein Strafstoß für mich und das war ja dann der Grund, warum mir des Nachts wieder irgendwelche Leute in die DMs geblökt haben, dass ich der unneutralste Kommentator in der Geschichte sei oder Moderator.
Stimmt auch, aber das haben die nicht zu sagen.
Ja, und ich habe dann erstmal versucht nachzufragen. Also für mich ist das natürlich gar kein Elfmeter. Also und by the way, wenn du kurz vor Schluss Madison, übrigens schön, dass der wieder da ist, ersten Minuten der Saison, jetzt mal ganz losgelöst von allem, schön, dass der wieder da ist. Welcher Schiedsrichter gibt den weg, diesen Strafstoß? Wenn du das machst, wir reden ja hier, da geht es ja um mehrere hundert Millionen, von denen wir hier sprechen und im Zweifel sogar von Existenzen. Also da, ich habe mal vor 2 Jahren, glaube ich, einen Bundesliga-Schiedsrichter in einer ähnlichen Situation, nur halt in Deutschland logischerweise, gefragt nach dem Spiel. Was machst du denn, wenn das passiert? Dann hat er mir gesagt, also so einen Elfmeter in der Nachspielzeit, vorletzter Spieltag war es damals, den gebe ich wirklich nur dann, wirklich, wenn null Zweifel bestehen. Das muss wasserfest sein und mit einem notarischen Siegel beglaubigt. Ansonsten gebe ich den nicht. Und kann mir jemand ohne Fanbrille bei Ansicht der Zeitlupen, also es gab 2, die unterschiedliches nahelegten. Aber wenn ihr, und das ist ja schon mal, dann wisst ihr es ja schon, das ist ja dann reasonable doubt. Das kann man halt leider so nicht machen. Bei einem sage ich klipp und klar, der spielt den Ball, tschüss. Und beim anderen sage ich, na, es könnte eine Möglichkeit bestehen, dass, aber es ist zu 75% kein Strafstoß. Und damit für mich zu 100%. Und so habe ich das mal gelernt und entsprechend auch übernommen. Und das ist für mich auch eine total sinnvolle Sicht, dass man sich in dem Fall auch gar nicht von den Begleitumständen und so weiter einfach lösen sollte, auch als Schiedsrichter. Macht da keinen Sinn. Dafür ist das viel, viel zu wichtig. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ist natürlich blöd gelaufen. Hätte auch besser laufen können für Tottenham. Aber es hätte auch noch schlimmer laufen können, wenn Longstaff das Ding reinmacht. Und dann möchte ich nämlich mal sehen, was sie mit sich selbst noch anfangen können für die letzten 2 Spiele. Trotzdem, positiv. Also, ne? Positiv. So würde ich es als Tottenham spielen. 8 Punkte aus 4 Spielen. Wieder nicht verloren. Zu Hause wieder nicht gewonnen, okay, gut, aber wir sehen, dass wir in der Lage sind, auch spielerisch Dinge zu lösen und wir haben gepunktet und die anderen nicht. Das ist es.
Ja, also ich normalerweise, wenn es ein anderes Duell wäre, dann würde ich sagen, West Ham kann nicht absteigen. Aber in diesem direkten Vergleich, glaube ich, hat Tottenham natürlich einfach schon mehr Qualität insgesamt. Und natürlich auch spielerisch eigentlich mehr Ahnung. Das Problem ist dann einfach nur, der Kopf steckt tiefer im Sand bei denen. Das, glaube ich, ist der Unterschied. Und das ist halt einfach jetzt die Frage. Es ist wie oben. Ja, es ist wie oben bei Arsenal, wenn wir auch noch gleich darauf kommen. Es ist einfach eine reine Kopfsache, wer das Ding jetzt gewinnt. Weil besser ist Tottenham. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der Kader ist ungemein besser.
Der Kader, ja, das stimmt. West Ham, genau richtig. West Ham ist halt schon 3 Monate früher dran mit dem ganzen Prozess. Die haben die schlimmste Phase eigentlich schon hinter sich. Weil die sind, das muss man ja schon sagen, wenn ich dir jetzt nicht gesagt hätte, was bei West Ham in der Saison los ist und du siehst sie gegen Arsenal, das ist Top-10-Material für mich. Ja. Also das Team von Nuno Espirito Santo seit wahrscheinlich ungefähr Mitte Februar hat niemals was mit dem Abstieg zu tun. Wenn überhaupt, sind die in diesem ganzen Konglomerat dabei, wie die Evertons und wie sie alle heißen, um die europäischen Plätze.
Ja, vor allem, ich meine, wenn du überlegst, die einen haben Chelsea und Everton, da wette ich jetzt nicht unbedingt auf Tottenham bei beiden Spielen, ehrlich gesagt nicht. Also das sind beide Spiele, die ihnen überhaupt nicht liegen. Die wären ihnen auch vor 3 Jahren nicht gelegen im Übrigen, also das ist to be fair, ja. Und auf der anderen Seite hat West Ham jetzt Newcastle und Leeds. Für Leeds ist es vorbei und für Newcastle ist es auch vorbei, weil die wirken ja schon irgendwie komplett desillusioniert. Deswegen das leichtere Restprogramm hat West Ham United. Ob das dann die Spiele sind, die West Ham mag, wenn der Gegner eigentlich auch nicht gut ist, das glaube ich ist auch nicht unbedingt ihr Ding, das ist auch nicht Nunos Ding. Das könnte dann wieder für sie sprechen. Aber es ist bei weitem nicht sicher und klar, wer hier runtergeht und wer nicht. Und vor allem, der Abstand ist jetzt auch nicht so groß, dass man sagen müsste, ach ja, das ist ja eigentlich schon klar, sondern das kann nächste Woche schon wieder komplett umgekehrt aussehen. Komplett. Weil wenn West Ham gegen Newcastle gewinnt, ist nicht unmöglich. Newcastle ist echt nicht gut, nett formuliert. Und was ist, wenn Tottenham gegen Chelsea verliert? Und das ist auch nicht unwahrscheinlich. Dann haben wir das Ganze jetzt schon gedreht, nach einem Spieltag.
Ja, das ist deswegen wäre es halt natürlich so ein Riesending gewesen, West Ham einfach auch gedanklich mal abzuhängen. Aber ich sag's gerne nochmal, also das habe ich auch gestern im Spiel nochmal gesagt und das erzähle ich jetzt hier schon seit ein paar Monaten. Wir müssen uns einmal klar machen, dass es ein Team erwischen wird in dieser Saison, das niemals in die zweite Liga gehört. Also da wird sich dann jeweils einiges ändern. Insofern kann man den sofortigen Wiederaufstieg nicht seriös prognostizieren. Aber selbst wenn nur die Hälfte da bleiben würde von dem, was wir aktuell da haben, dann würde dieses Team sowas von durchmarschieren durch die zweite Liga. Die gehören da beide nicht hin.
Ja, aber auch das, ich meine, wir sehen es ja, und da war Deutschland mal Vorbild, in Anführungszeichen. Wir sehen ja, was passiert, wenn kleinere Vereine, Bournemouth, Brighton und so weiter und so fort, wenn die anfangen gut zu arbeiten, dann gibt es diese klassischen großen Teams nicht mehr. Wenn die einfach in Ruhe, Sunderland, wenn die in Ruhe arbeiten können und ihr Ding machen und du als großer Verein einfach deinen Job einfach nicht erfüllst, dann geht es halt irgendwann mal runter und dann wird sich diese Liga auch mischen und dann werden größere Vereine auch irgendwann mal unten sein. Dass es Tottenham erwischt, ist heftig, weil das hat jetzt keiner gedacht. Aber ich meine, wir haben es ja in Deutschland auch gesehen mit Schalke. Das kann einfach passieren, wenn diese großen Vereine glauben, dass sie einfach, das wird schon passen, weil wir sind ja groß und wir haben ja und so weiter. Das ist sportlich nicht haltbar. Ganz einfach.
Wollen wir noch, oder machen wir das dann im Abschnitt Meisterschaft über die Thematik bei West Ham sprechen, die sie ja letztlich auch gekostet hat. Also wahrscheinlich wäre es die unmittelbare Überleitung auf den Meisterschaftskampf.
Ja, ich habe West Ham jetzt eigentlich lange nicht mehr gesehen, nicht mehr so wirklich. Es war bis immer im Augenwinkel, dass ich mal manchmal so nebenbei gesehen habe. Deswegen, da kannst du mir wahrscheinlich mehr helfen. Grundsätzlich ist es natürlich schon beeindruckend, dass sie, wie die sich auch rausgearbeitet haben. Ich hätte gedacht, es geht früher los bei Nuno Espirito Santo, ehrlich gesagt, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber insgesamt, dass die alleine wieder leben, ist ja mehr als nur beeindruckend. Und wir werden sehen, ob die sich halten. Also ich habe es ja gerade gesagt, der Spielplan ist nicht uninteressant, weil das eigentlich genau ich kann schon sehen, wer wann wo schreit, ehrlich gesagt.
Ja, die Sache ist die, im Nachhinein sind wir alle immer klüger und die Fehler gehen natürlich schon eigentlich seit 3 Jahren so bei West Ham, aber sie haben natürlich jetzt im Nachhinein deutlich zu lang festgehalten an Graham Potter, weil sich das in gar keine Richtung bewegt hat und das im Übrigen ab Tag 1 nicht. Und im Nachhinein, ich habe mich nämlich neulich bei dem Gedanken auch ertappt zu denken, ui, Nuno hat eigentlich länger gebraucht, als wir gedacht haben, aber nein, hat er eigentlich nicht. Es sind genau die 3 Monate gewesen, die wir bei Nottingham auch feststellen haben können. Ist eigentlich genau das Gleiche. Insofern wäre, wenn überhaupt, der Vorwurf, den mache ich Ihnen dann auch, wenn es nicht klappen sollte, falscher Trainer, weil wenn ihr 3 Wochen früher reagiert hättet, wären es halt, ne? Das muss man dann auch, also das erwarte ich dann von Verantwortlichen, dass sie dann das Richtige haben, aber alles in allem bin ich, also finde ich West Ham seit Wochen richtig gut, haben das richtige Sturmduo da gefunden, das haben wir ein paar Mal rausgearbeitet, haben wir auch schon direkt so gesagt nach Verpflichtungen, also Philippe kannten wir nicht so, aber bei Tati Castellanos, das war vollkommen klar, dass es genau der richtige Mann sein würde, das haben wir damals in der Folge, da sind wir on the record schon gesagt, ist genau der Mann, auch von der Einstellung her, ist jemand, der kein Spiel verloren gibt, ist für mich genau das Richtige. Sie sind nicht unbedingt so kontrolliert, wie sie das waren, aber sie bieten jedem Gegner einen sehr harten Kampf. Mir gefallen die außerordentlich gut und es ist so schwierig zu sagen, weil vor 2 Wochen war ich mir sicher, so wie Tottenham auftrat, also gerade unter Tudor, um Gottes Willen, ihr habt echt ein schweres Problem da, dass De Zerbi so schnell wirken würde, zumindest vermeintlich, weil es ja nicht klar ist, das habe ich nicht geglaubt, weshalb ich weiß es nicht. Also es ist für mich, ich gehe jetzt einfach den einfachen Weg und sage 51-49 aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation. Tottenham hat halt die Möglichkeit, sich ein Spiel aussetzen, leisten zu können. Das hat halt West Ham jetzt nicht mehr. Aber ich würde West Ham auch zweifellos 6 Punkte zutrauen. Also Leeds haben sie. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil bei Leeds natürlich jetzt dann auch was abfallen wird. Das war jetzt von Sonntag auf Montag wahrscheinlich noch nicht unbedingt so möglich, aber da wird jetzt dann was abfallen. Da würde ich wetten, je nachdem, vielleicht, wenn sogar noch so eine Farke-Meldung passieren würde zum Beispiel, ne, kann das nochmal zusätzlich was anstellen, dass dann schon so ein End-of-the-Season-Feeling aufkäme. Aber das haben sie mal auf jeden Fall. Und dann hängt es auch sicherlich davon ab, was eben dann Tottenham gegen Chelsea macht. Das ist ja logisch.
Ja, mein Chelsea munter auch nicht gut drauf, muss man auch sagen, to be fair. Also es ist auch nichts. Das könnte ihr Glück sein. Nur, ja, also ich glaube, Pound for Pound sind sie immer noch besser.
Normalerweise müssten sie das sein, wenngleich ich zum Beispiel den Faktor Zähigkeit eher bei West Ham sehen würde. Also schwieriger zu schlagen, in dem Sinne ist, glaube ich, West Ham sogar als Tottenham. Tottenham traue ich dann wiederum eher zu, dass sie das Gewinnen in sich haben. Vor allen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel noch jemand wie Madison mit dazu kommt. Und das mag auch nicht ganz unwichtig sein. Aber nochmal, was weiß ich. Also, das ist ja das Schöne dran.
Aber grundsätzlich, dann können wir auch ein Ei drüber hauen. Ich finde es schade, dass einer von beiden runter muss. Das meine ich wirklich ernst. Mir tut es wirklich weh, wenn ich natürlich suche und mir überlege, mein Burnley und Wolverhampton, da glaube ich, das ist klar und das ist halt so und die haben es sich beide auch verdient. Die einen, weil sie einfach zu dämlich waren, die anderen, weil sie einfach nicht gut genug sind. Das ist halt nun mal so, es ist so. Aber wenn ich dann drüber schaue, dann gibt's eigentlich auch kein Team, das sich dafür opfern würde, wenn ich ehrlich bin, weil die meisten haben sich's einfach verdient. Nottingham ist ein Traditionsverein und so weiter und so fort. Du kannst dann hochgehen und kannst sagen, die haben sich's alle dann so verdient zu bleiben. Sunderland ist wahrscheinlich am ehesten noch das Team, wo du sagen würdest, von der Substanz her, in der Theorie, aber die haben es einfach richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und dass du dann einfach sagst, ja, ich gebe irgendein Team dafür ab oder so, fällt mir einfach schwer. Deswegen wird es einen von den beiden erwischen und die haben sich dann einfach auch so selbst zuzuschreiben. Tottenham war letzte Saison schon da und sie haben offensichtlich nichts daraus gelernt. Klar, da ist eine Menge Verletzungshistorie dabei und so weiter und so fort und am Anfang sah es noch gut aus. Ich hätte niemals gedacht, dass Tottenham da mal sein würde. Nach der Anfangsphase auch mit Thomas Frank dachte ich, das geht eher in Richtung Champions League als darunter. Und jetzt stehst du da, weil das ein nie dagewesener Abfall war. Das hätte ich nie gedacht. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ja, das tut mir weh, dass einer von beiden runtergehen muss. Wirklich, es tut mir wirklich weh. Aber es wird so sein. Und dann werden wir sehen, wen man wo es erwischt und wann der wieder zurückkommt. Und es gibt kein Team, das sich dafür opfern kann, weil die sportlich einfach besser waren. Das ist so.
Ja, das, also so oder so werden wir dann hier am Ende der Saison sitzen und sagen, der Abstieg kam mit Anlauf. Der ist bei West Ham sehr viel länger und wahrscheinlich ist die Mängelliste sehr viel umfangreicher, wenngleich sie bei Tottenham mehr reinhaut unterm Strich. Und aber nochmal, das werden wir dann machen, wenn es soweit ist. Ich möchte mich nicht, also wahrscheinlich müssen wir haben ja eine Saalwette mit euch laufen aufgrund der Meisterschaft. Ich sag A, du sagst M. Und vielleicht müssen wir es hier genauso machen, dass sich jeweils jeder für ein Team entscheiden muss und dann seid ihr immer noch ausstehend mit den Wetteinsätzen. die es dann gibt?
Also ich habe manchmal so Gefühle, ja. Ja, auch ich habe Gefühle. Nein, also ich habe manchmal so, ich schaue dann in mein Inneres und denke mir, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen? Was kann ich von meinem inneren Auge sehen und was nicht? Und ich glaube, dass es Tottenham in der zweiten Liga nicht gibt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass also zum Beispiel, wir haben ja schon diskutiert, können wir euch ja mitnehmen. Es gab ja auch schon Diskussionen irgendwie bei uns in der Redaktion intern, so quasi, dass, was machen wir denn eigentlich, wenn die runtergehen? Dann könnte man ja theoretisch jedes Spiel zeigen von denen. Es wäre ja eine nie dagewesene Chance, quasi das eine Reportage zu machen, live mit dabei zu sein bei allen Spielen und das einfach mit zu zelebrieren und einfach den Weg nach oben wieder mitzubegleiten. Theoretisch, ja, sind natürlich Ideen, die hat man. In dem Moment, als das jemand gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, habe ich mir gedacht, das wird nicht kommen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht passieren.
Ja, mir geht's genauso. Ich meine, das wäre ja Tatsache so, da muss man jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel sagen. Das wäre der größte Verein, der je in einer zweiten Liga gespielt hätte. Das ist logisch, also mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen und so weiter. Ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, und dadurch, dass wir uns ja in der letzten Saison auch schon mit West Ham in der zweiten Liga mal gedanklich angefreundet haben, in dem Sinne kann ich es mir irgendwie eher vorstellen. Die haben natürlich auch da eine Historie, auch wenn sie jetzt ja schon längere Zeit wieder nicht mehr unten waren, haben die damit eher eine Historie. Aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das ist genauso, wie wenn wir sagen würden, Brasilien wird Weltmeister, die sind wieder dran. Das ist ja immer so das geile Argument, die sind mal wieder dran. Ja, das interessiert ja im Turnier keine Sau. Aber also das ist einfach nur so, dass für mich auch so, ich kann mich da noch nicht in die Situation reinversetzen, dass Tottenham Tatsache zweite Liga spielen würde. Und irgendwie muss ich, also ich möchte West Ham eigentlich auch da haben, logischerweise, aber irgendwie möchte ich auch nicht, dass ein Big Six Team halt wegbricht. Ich weiß nicht, ich fände das irgendwie zu random. Ich keine Ahnung.
Ich glaube es einfach nicht. Aber gut, who knows.
Dann haben wir noch eine Meldung eigentlich eher zu besprechen. Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag verlängert. Ich schaue gleich nochmal, ob es da noch ein Zitat dazu gibt. Ich glaube, bis 2029 war die Zahl dazu. Also war meine Vermutung, mein Gefühl in dem Fall, schon mal für euch auch, folgt mir nicht so sehr, nicht richtig, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, im Februar möglicherweise könnte da sogar etwas zu Ende gehen. Ich war aber nicht der Einzige. Die ganze Fußballbranche, insbesondere in Deutschland, gab es viele, viele, viele Gerüchte, dass Hürzeler vielleicht entweder zu Leipzig oder zu Leverkusen geht. Und das ist jetzt nicht nur die Presse, sondern es waren auch Leute, die weit, weit mehr Ahnung haben und näher dran sind als wir. Aber jetzt hat er verlängert, und zwar langfristig verlängert. Das heißt, Brighton geht mit Hürzeler in die Zukunft, bis dann halt jemand kommt und ihn ablöst wahrscheinlich. Das ist ja Brightons Geschäftsmodell, und das werden sie sicherlich auch bei der Trainerschaft nicht so ohne weiteres ablegen. Mich freut's, weil ich glaube, Hürzeler hat die kritischste Phase seiner Karriere überstanden, gezeigt, wie er daraus rausgeht, hat sich sehr resolut gezeigt, finde ich, hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, die er sicherlich auch mitgeteilt haben würde mit Blick auf die Zukunft, nämlich, dass wir hier nicht nur mit Teenagern spielen können, die aus der zweiten griechischen Liga hier zu uns reinkommen und dann wird das alles schon funktionieren, sondern der wird schon gesagt haben, dass er denkt, dass wahrscheinlich innerhalb von 2-3 Spielzeiten Champions League möglich sei, wenn. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Jetzt geht es einfach, glaube ich, nur darum, dass sie Konstanz reinbekommen, und dann finde ich auch da wieder, Brighton hat sich insofern hervorgetan, dass sie diese auftretende Zwietracht zwischen den Fanlagern, die einen waren für Hürzeler, die anderen total dagegen, dass sie da gar keinen Nährboden mehr geben, sondern so schnell wie möglich sagen, nö, das ist unser Mann, und so ist es.
Ja, also sehe ich absolut genauso. Sehr beeindruckend, wie er das hinbekommen hat, dass wie er sich selber auch nochmal neu erfunden hat, wie er Brighton neu erfunden hat. Herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, da bleibt eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
Dann schauen wir nach oben in Richtung Meisterschaft. Das wäre wahrscheinlich viel zu schwierig, die Europapokalchancen der einzelnen Teams zu erklären und vor allen Dingen auch die diversen Ausnahmen zu erklären. Das machen wir dann zu späterer Stunde in dieser Saison nochmal, denn also in der Theorie hat selbst Newcastle auf der einen Seite noch Abstiegssorgen gehabt, auf der 13 vor diesem Spieltag, auf der anderen Seite hätten die noch Richtung Europa blicken können. Also wenn wir loslegen also Manchester United ist jetzt noch nicht rechnerisch sicher, aber mit einiger Sicherheit Dritter in dieser Saison. Auch eine ganz große Errungenschaft in einer Saison mit Ruben Amorim und diesem Irrsinn. Ganz große Errungenschaft, und dann geht's aber los. Liverpool hat 59 Punkte und bis runter zu ich nehme jetzt einfach mal realistischerweise Sunderland mit rein, 48 Punkte. Also das ist schon erstaunlich. Da sind 11 Punkte zwischen dem 4. und dem 12. alleine. Man kann es jetzt, ihr könnt aufhören, wo auch immer ihr wollt. Chelsea hat ja auch nicht mehr die Kraft, sich aus eigener, die Situation ist hier aus eigener Kraft für die Champions League über die Liga zu qualifizieren. Es sei denn, Platz 11 würde reichen, dann wäre es rechnerisch nicht komplett unmöglich, dass sie Bournemouth nochmal wieder überholen. Aber sagen wir es mal so, es sieht nichts danach aus, als würde Chelsea nächstes Jahr Champions League spielen. Im Moment. Außer Platz 7, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber das ist dann die Sonderform. Also wahnsinnig eng alles beieinander. Ja. Es ist aber sicherlich sinnvoll, ein weiteres Mal nach oben zu blicken. Arsenal hat im Moment plus 5 Punkte bei plus einem Spiel. Das heißt, wenn City die Sache gegen Crystal Palace mit 3 Punkten löst, sind sie wieder auf minus 2 dran, weil City, und das ist erstaunlich und auch nennenswert, keine Zweifel hat aufkommen lassen gegen einen Gegner, gegen den sie immer Zweifel haben aufkommen lassen in den letzten Wochen, gegen Brentford und Arsenal. Ja, das ist die Frage, wie wir das dann alles bewerten.
Ja, also jetzt, also da muss ich dann wahrscheinlich auch Buße tun. Dieses Spiel gegen West Ham war eigentlich das Spiel, in dem du hättest brechen können. Das haben sie nicht getan. Mich hat City gewundert gegen Everton. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil es da keinen Podcast gab. Aber das hat mich sehr gewundert, dass sie da gegen Everton 3-3 spielen. Das ist schon echt krass, weil ihnen das normalerweise nicht passiert. Und jetzt hat Arsenal echt eine große Chance. Also ich muss ehrlich sagen, so überzeugt von Arsenal war ich noch nie wie jetzt, weil es jetzt einfach spät ist und weil sie dieses West Ham-Spiel gewonnen haben. Ich meine, diese Diskussion über diesen am Schluss nicht gegebenen Treffer, den Ausgleich, bin ich übrigens komplett dabei. Also der Torhüter Raya wird an zwei Stellen angegangen. Einmal Ellbogen am Hals und einmal wird er gepackt nach unten gezogen. Also bei allem Respekt, da haben natürlich viele Leute dann irgendwie irgendwelche Bilder rausgekramt, in denen man sieht, dass andere Situationen nicht abgepfiffen worden sind, das eine mit dem anderen aber nichts zu tun, weil das haben wir jetzt auch schon gelernt, dass die Schiedsrichter einfach keine Linie haben, manchmal bei allem Respekt, tut mir einfach leid, es ist einfach so, aber das Ding musst du einfach geben und beziehungsweise musst du so pfeifen und dann hat Arsenal dieses Spiel gewonnen und das ist etwas, das war für mich eigentlich die Sollbruchstelle, wenn ich ehrlich bin, die potenzielle. Ich dachte wirklich, dass Arsenal dieses Spiel nicht gewinnt, weil West Ham wird nichts anbieten. Es ist genau das auch so eingetreten, wie ich es mir gedacht habe. Die werden einfach nur drinstehen und werden warten, bis Arsenal reagiert. Und die werden wahrscheinlich das Tor nicht schießen. So habe ich gedacht. Es wird 0-0. Da war ich mir fast sicher. Mit Tendenz sogar vielleicht, dass West Ham dann aber einen Jarrod Bowen, habe ich schon jubeln gesehen, irgendwie einen reinwirkt. Das ist so nicht gekommen. Deswegen, das ist schon beeindruckend. Und jetzt hat, wenn man sich's ansieht, City hat jetzt noch Bournemouth. Boah, da kann ich auch wieder ein 3-3 sehen, wenn ich ehrlich bin. Sie haben Aston Villa, für die geht es ja auch noch um was. Klar, die werden wahrscheinlich jetzt auch eher auf die Europa League gehen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die einfach sagen werden so, aber ich bin noch nicht mal sicher, ob City jetzt alles noch gewinnt. Und bei Arsenal muss man auch sagen, klar, kann man jetzt auch sagen, die müssen erst nochmal, aber die haben natürlich jetzt ein Gut und das ist halt der große Unterschied. Also ich bin sehr gespannt, auch da, wie es ausgeht, aber das ist schon eine Situation, also Burnley, ich kann nicht sehen, dass Arsenal gegen Burnley nicht gewinnt. Bei allem Respekt, ich kann es einfach nicht sehen. Da kann ich mir ausmalen, was ich möchte. Ich kann es nicht sehen. Und gegen Crystal Palace, vielleicht sind die dann auch so weit, dass die sagen, ach komm, jetzt gehen wir auf Conference League, was sie ja eh schon die ganze Zeit getan haben. Auch da kann ich es eigentlich nicht sehen. Ich habe das Hinspiel gemacht. Das war super deutlich, ehrlich gesagt. Weil natürlich, wenn du schnell irgendwie durchkommst und das Tor erzielst, dann hat Crystal Palace dann einfach, dann sind die halt durch, glaube ich. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese Resilienz noch aufbringen werden am letzten Spieltag, da zu sagen, ach komm, für uns geht es um gar nichts mehr in der Liga, sondern es geht nur noch um Pokal, um Conference League. Ich bin echt völlig durch heute. Dass es dann so ist. Ich kann nicht sehen, dass Arsenal diese beiden Spiele nicht gewinnt, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich, dass Arsenal, mittlerweile glaube ich es wirklich, dass Arsenal es wird. Das West Ham-Spiel und das Fulham-Spiel, diese beiden Spiele waren für mich einfach die Crucial Points. Die haben sie geholt. Respekt dafür, muss man wirklich sagen. Und deswegen kann ich es jetzt mittlerweile eigentlich fast nicht mehr sehen, dass Arsenal nicht Meister wird. Aber wie gesagt, wir haben schon Wilderes gesehen im Fußball. Wissen kann man es nicht. In der Tendenz würde ich sogar sagen, dass eher City sogar noch mal patzt als Arsenal, ehrlich gesagt.
Ja, so das war ja der Grund, warum ich letztlich zu der Annahme kam, weil ich gelernt habe in dieser Saison, zumindest in der Liga, im Pokal kann man das ja nicht über City sagen, aber weil ich gelernt habe in der Liga, die sind halt auch nicht bulletproof und deshalb war mir fast noch klar, dass die noch einmal stürzen würden. Und auf der anderen Seite.
3-3 gegen Everton ist also.
Ja, das ist ja am Ende sogar noch blöd gelaufen für Everton. Ja. Das muss man ja auch nochmal ehrlicherweise dazu sagen. Umso erstaunlicher, dass City dann ja wieder, und das ist das Blöde, weil sie wiegen uns ja manchmal in der Sicherheit, wie gegen Brentford, wo sie ja eigentlich immer gepatzt haben in den letzten Jahren, dass da sind sie dann wieder da und dann sieht es vermeintlich so aus, als würde das ein sicherer Sieg gewesen sein als der von Arsenal gegen West Ham. Aber, also, ich sag nochmal eine Sache. Bei Arsenal haben wir uns alle, oder nicht alle, wir haben ja immer versucht, so ein bisschen vernünftig zu sein in diesen ganzen, in der ganzen Hysterie. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es alles emotional aufgeladen ist und so. Aber was haben denn alle geschimpft über Viktor Gyökeres? Schaut euch mal bitte die Statistiken an. Der war on point gegen West Ham. Ja, also ich, tut mir leid, aber es ist so. Wir haben auch teilweise David Raya kritisiert. Da war der eine Safe dabei. Der hat dir im Zweifel den Titel jetzt gebracht. Wir haben auch zuletzt über Gabriel geschimpft. Auch zu Recht, alles, man kann das alles machen. Der blockt. Ich habe auch meine Zweifel gehabt an Ødegaard. Aber er ist da. Er macht sein Spiel. Er ist sicher genug, dass er das Ding für die über die Linie drückt. Und wir sind ja auch an anderer Stelle ein paar Mal jetzt damit. Also da sehen wir mal, wie was ist los mit uns? Wie blöd sind wir alle geworden? Es kursiert gerade dieses Narrativ von, wenn Arteta das jetzt nicht schafft, dann muss er weg. Weil dann ist es irgendwie, dann ist so der Moment verpasst. Sind wir alle völlig verblödet? Überlegt euch mal, wo die waren. Das war ein hoffnungsloses Stück Fußballvereinsmaterie, als der 2019 übernommen hat. Und es ist einfach nicht, diese Narrative, die stören mich einfach. Die sind im Finale der Champions League. Und auch da sagen Leute, ja, aber die haben da nichts verloren. Schaut doch mal hin, die haben nicht ein Spiel verloren. Nichts, nicht gegen Inter, nicht gegen Bayern, die alle so hochgejubelt haben und so weiter. Die haben nichts verloren, einfach nicht. Und die sind im Finale. Und ja, vielleicht geht's nicht gut gegen Paris, vielleicht. Ich glaube sogar, dass
da eine Chance ist. Wenn es für jemanden gut geht, dann für die, ja.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube auch, dass für Arsenal das Matchup Paris besser ist als das gegen die Bayern zum Beispiel. Auch wenn sie die schon mal für mich auch relativ deutlich geschlagen haben. Das nur so eingeschoben. Aber selbst wenn es nicht klappt, ja, dann hat er sie trotzdem ins Champions-League-Finale geführt. Und selbst wenn es mit der Meisterschaft nicht klappt, dann sind sie trotzdem das dritte Mal in Folge Zweiter geworden und jeweils mit einer Hand an der Trophäe dran. Ist das denn immer alles so beschissen schlecht, nur weil es dann am Ende nicht klappt? Nein, ich glaube, jeder einzelne Arsenal-Fan hätte das 2019 unterschrieben. Jeder einzelne, weil das war tot. Niemand, also die haben, also bei allem Respekt, aber da haben wir davon gesprochen, dass Kolasinac vielleicht eine Verstärkung sein könnte. Am Arsch, was da seither passiert ist. Und das geht mir auf den Zeiger und dieses Narrativ mag ich nicht kaufen und ihr seid bitte auch nicht so dumm und folgt diesem Narrativ, sondern das, was da passiert an Entwicklung, ist aller Ehren wert. Die stehen im Finale der Meisterschaft und im Finale der Champions League. Und in der Champions League kann man es ganz gut sehen. Die haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Ich habe vor Jahren immer diesen Satz gesagt, der ist ja dann in dem schönen Bingo, das mal ein Hörer für uns erstellt hat, drin gewesen. Die haben noch nicht eine Minute zusammen Champions League gespielt. Jetzt haben sie inzwischen 3 Saisons gespielt und haben sich gesteigert vom Viertel ins Halbfinale ins Finale. Vielleicht klappt es nicht oder noch nicht, wie auch immer, aber ich habe keine Zweifel an Mikel Arteta als Person. Ich habe keine Zweifel an Mikel Arteta als Trainer. Auch der wird seine Rückschlüsse genommen haben und wir haben das gesagt. Das sind genau die Spiele gegen West Ham, die so knapp stehen, von denen alle denken, die müssten doch eigentlich 16-0 ausgehen. Wer aber mal Fußball gespielt hat, weiß, die gehen nie 16-0 aus. Und in diesen Spielen möchte ich sehen, sind sie bereit oder sind sie es nicht? Für mich haben sie gezeigt, sie sind bereit. Und ich, logischerweise habe ich noch Zweifel, weil wir reden immer noch über Manchester City. Aber ich bleibe weiterhin, ich lebe sehr gut mit meiner Prognose, dass Arsenal Meister wird dieses Jahr.
Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt überall rein soll. Also ich fange einfach mal an, also mit Viktor Gyökeres, du hast recht, die Zahlen sind besser geworden seither, aber wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, der wird die Lösung einfach nicht sein. Mein Lieblingsfakt, Chance, dass er den Ball innerhalb der ersten 3 Ballberührungen verliert, ist bei 82%. Und ich glaube auch, dass er, und das hört man ja auch schon, dass sie sich anderweitig schon umorientieren. Also sie wissen auch, dass er die Lösung nicht ist. Ich glaube, dass er eine Lösung sein kann, wenn du ihn als Ersatzstürmer bringst oder wenn du ihn mal in diesem einen Spiel, super Lösung, klar. Und du wirst ihn jetzt nicht verkaufen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber es gibt Spiele und es gibt Mannschaften, gegen die funktioniert er gar nicht. Gar nicht. Alles, was über Tabellenplatz 9 ist, kannst du vergessen. Ich übertreibe jetzt mal, aber es ist so. Deswegen glaube ich da noch nicht, dass der die Lösung sein wird, weil er dafür technisch einfach zu schwach ist. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber der Rest, da bin ich vollkommen bei dir, weil ich glaube, Mikel Arteta hat letztens einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Wenn du nach 22 Jahren, glaube ich, war es, oder? 22, 23, 4? Ja, nach 22. Wenn du nach 22 Jahren wieder Meister werden kannst und es 22 Jahre lang nicht warst, dann ist dieser Weg mit Sicherheit nicht einfach, weil es ist eine Menge passiert. Und er hat komplett recht. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Dann wird es nicht fair sein. Es ist also so, dann wird es nicht easy sein. Der Weg wird dann schwierig sein, weil es ist eine Menge passiert. Plus, wenn du jetzt von Rang 5 auf Rang 1 springen könntest, theoretisch, dann würde ich sogar sagen, glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht. Aber durch das, dass Arsenal jetzt mehrfach Zweiter geworden ist und es mehrfach nicht geschafft hat, ist da nochmal ein bisschen Hornhaut mehr. Die Wunde ist eine andere Situation, weil du jetzt weißt, jetzt müssen wir, sonst kriegen wir es wieder aufs Brot geschmiert. Und das ist genau diese Krankheit des Tabellenzweiten, das wird dir immer aufs Brot geschmiert werden. Es ist eigentlich, ja, wenn du überlegst, eine Silbermedaille ist ja eigentlich geil. Ist ja eigentlich was Schönes, ist eigentlich was Tolles, du hast etwas Herausragendes geschafft, vor allem wenn du überlegst, wo du davor warst mit Unai Emery auf Rang 7 und bla 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 bla, wenn du dir das alles nochmal vor Augen führst und mit den ganzen Sorgen, die hatten, finanzieller Art und so, dass du da jetzt plötzlich stehst auf 2, ist doch eigentlich herausragend, dass du im Champions League-Final stehst, ist herausragend und dass da daraus was Negatives gemacht wird, ist ja einfach nur menschengemacht, weil wir so dumm sind und einfach immer zurückblicken und sagen, ja, aber schau mal, letztes Jahr haben sie es auch nicht geschafft. Wenn du das einfach nur siehst, wenn du einfach jetzt sagst, angenommen, das wäre Bournemouth, ich weiß, der Vergleich hinkt natürlich komplett, weil natürlich ein anderer Sprung drin ist, ist mir vollkommen klar. Aber wenn egal welche andere Mannschaft, Rang 2 und Champions League Finale, dann würdest du sagen, das ist Wahnsinn. Das ist eine herausragende Saison. Das ist es auch. Und dein Gegner heißt nun mal Manchester City und dein Gegner heißt nun mal Paris Saint-Germain. Und wenn du diese beiden, du kannst in beiden Spielen oder du kannst in beiden Fällen Zweiter werden und dann war es trotzdem eine gute Saison. Und das ist genau das, was ich auch nicht verstehe. Das ist trotzdem eine gute Saison. Natürlich, das ist dann, was die Spreu vom Weizen trennt. Hast du dieses Gen zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt drücke ich erst recht in die Wunde und jetzt zeigen wir es allen. Und das ist das, was die beweisen müssen. Das ist das, was sie unterscheidet von 1 plus zu 1. Das ist der einzige Unterschied. Diese beiden Spiele jetzt zu ziehen, oder diese beiden Situationen jetzt noch zu ziehen. Es sind 3 Spiele, die sie noch haben. Die kannst du ziehen. 100%ig. Die kannst du ziehen. Und wenn du die alle 3 gewinnst, es sind 3 Spiele. Arsenal hat es im Kreuz, gegen jede Mannschaft der Welt zu gewinnen. Das muss man sich immer klar machen, wie, über welches Team wir hier reden, wie breit der Kader ist, wie gut der Kader ist. Die haben es in der Lage, gegen, vor allem auch wie gut die Defensive ist, wenn sie gut ist, und auch wie das Matchup dann gegen Paris aussieht und so. Das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Und wenn du das knackst, dann ist es eine 1 mit Sternsaison und dann bist du sogar, finde ich, eine historisch starke Mannschaft. So war es eine gute Saison, es ist eine sehr gute Saison, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber du musst das Ding jetzt auch ziehen. Und ich glaube, dass es weitaus positiver ist, weitaus positiver ist, als viele das machen. Und der einzige Grund, warum ich gezweifelt habe, ist nicht, weil Arsenal so schlecht ist, sondern weil einfach die Konkurrenz in allen Fällen gut ist. Das ist, muss man einfach sagen, in der Bundesliga wären die 12-mal schon Meister. 100%ig, aber du bist in der Premier League unterwegs und du hast jede Woche einen großen Gegner gegen dich und selbst die Kleinen sind so eklig, dass du es einfach nicht garantieren kannst. Zum Beispiel, was ich gelesen habe, gegen Atletico Madrid, das ist ja kein schöner Fußball und das kann man sich nicht ansehen und das ist Rumpelfußball und so weiter und so fort. Hat Arsenal die Mannschaft dazu, schönen Fußball zu spielen und 80% Ballbesitz zu haben? Aber sowas von, Freunde. Aber Atletico Madrid lässt es einfach nicht zu. Und das ist das, was ich nicht verstehe, wie dumm man sein kann, teilweise, was ich da lesen musste. Also da war ich echt kurz davor, mal in DMs zu springen oder irgendwo runterzuschreiben. Es ist immer noch ein Gegner dabei. Und dass Arsenal gegen West Ham nicht gut aussieht, ist dem geschuldet, dass West Ham einfach weiß, was Arsenal nicht mag und ihnen das gibt. Das ist der einzige Grund. Gegen West Ham würde Paris Saint-Germain auch nicht gut aussehen. Würde der FC Bayern auch nicht gut aussehen. Wenn die an diesem Tag so eklig und klebrig sind, dann würde auch der FC Barcelona mit Messi Probleme haben, weil die einfach so ekelhaft drinstehen, intensiv sind, jeden anlaufen, dich kommen lassen, drauf pfeifen, die Abstände verkürzen und so weiter und so fort, auf einer Linie stehen zu 17 und du hast keinen Raum. Dann hast du einfach Pech, das ist so. Und da kannst du jetzt theoretisch sagen, naja, aber und wie auch immer und Arsenal hat die ganze Saison hinweg, es ist vollkommen egal. Und das ist das, was ich so lächerlich finde, dass Leute immer nur die eine Mannschaft ansehen, von ihr erwarten, ja, die müssen jetzt 80% Ballbesitz haben und dann aber sagen, ja, haben sie nicht, die haben keine 80% Ballbesitz und die haben nicht 17 Torchancen und gewinnen nicht 5-0, also sind sie schlecht. Nein, sondern es ist ein Gegner auf dem Feld, der das kann, was dieser Gegner gerade nicht kann und der auch genug Qualität hat, deswegen schaut euch die Transfersummen an, die in der Premier League rumgeistern, die haben alle gute Fußballer. Und dass du dann einfach sagst, ja, also das ist ja hier, jetzt sind die nicht gut und so. Die sind Zweiter in der Liga, oder die sind Erster in der Liga und die sind im Champions-League-Finale. Worüber diskutieren wir überhaupt? Würden die gerne Tiki-Taka 80% Ballbesitz 7-0 gewinnen? Ja. Lässt der Gegner es zu? Nein. Und das ist das, was mich einfach so nervt, dass Leute das einfach nicht verstehen, dass der Gegner auch mitspielt. Und dass der Gegner Manchester City heißt und die einfach erfahren sind, über 38 Spiele eine Meisterschaft zu ziehen. Das sind die einfach, haben sie mehr Erfahrung, dass Arsenal vielleicht dann auch psychologisch in einer schwierigeren Situation ist, weil sie es müssen, weil sonst natürlich sie aufs Boot geschmiert bekommen, dass es jetzt zum 17. Mal nicht klappt, kann ich alles nachvollziehen. Und im Champions-League-Finale ist es genau dasselbe, weil auch da natürlich alle sagen, ja, die waren so gut und so, bla, über die Phase hinweg. Und natürlich das Narrativ, Arsenal gefällt mir momentan nicht. Seit wann, das musst du mir vielleicht auch mal erklären. Das nach der Gruppenphase oder Tabellenphase oder wie immer es heißt, Ligaphase, haben alle gesagt, die werden hundertprozentig Champions-League, das beste Team ever. Und jetzt plötzlich sind die Everybody's Hate-Team. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also diesen negativen Bandwagon kann ich einfach nicht verstehen, diesen Hate-Wagon, whatever. Und da sind ein paar Leute dabei, bei denen ich mir echt einfach nur denke, ihr schaut einfach nur, was ist gerade in den Kommentarspalten, gerade Talk of the Town, das irgendwie hat sich halt verfestigt, hihihi, Arsenal ist Vizekusen, hihihi, so quasi. Und dann spielen die einfach nur drauf ein, ohne sich die Spiele mal anzusehen. Und das ist einfach etwas, was ich nicht verstehe. Weil ja, natürlich, das ist eine Saison, die müssen Meister werden, ich verstehe das total. Natürlich, und das glaube ich auch, natürlich würde in dieser Mannschaft was kaputt gehen, wenn sie es nicht schaffen würden, weil das natürlich die Enttäuschung dann nochmal größer wäre, das glaube ich
ja,
auch.
Ja, jein, wenn sie sich's reinreden lassen. Das ist der
wenn sie es reinreden lassen, genau, daran. Ja, genau. Aber das haben wir schon öfter gesehen, dass wenn es dann nicht klappt, dass man dann natürlich irgendwann mal im Nachhinein sagen wird, da war der Knackpunkt. Das kann ich nachvollziehen. Das wird auch passieren wahrscheinlich, wenn es dann wirklich nicht klappen sollte. Aber, wie Arteta es auch immer wieder sagt, es ist noch nicht vorbei und sie haben noch die Chance. Und sie stehen da und das ist eigentlich was Tolles. Und das ist ja genau der Punkt. Es ist eigentlich etwas Positives, in einem Champions-League-Finale zu stehen. Es ist etwas Positives, Erster in der Liga zu sein. Vor allem gegen diese Konkurrenz, nochmal, gegen diese Konkurrenz dazustehen um diese Uhrzeit. Und deswegen nervt mich das, warum dieses Narrativ rumgeistert, die sind scheiße und die werden sowieso Zweiter. Und das ist oftmals einfach auch nur Neid. Und es ist einfach oft auch nur Unwissenheit, wenn ich
ehrlich
bin. Ja,
und es ist auch oft einfach nur so, ich will jetzt nicht alle Content Creator über einen Kamm scheren, das wäre auch falsch. Aber es ist oftmals einfach nur, ich brauche halt eine markige Schlagzeile, ich habe aber nichts gesehen von Arsenal. Weil warum redet denn niemand drüber, dass sie 4 von 5 Spielen gewonnen haben zu 0 und im Champions-League-Finale stehen? Das gehört übrigens auch zu diesem Sport dazu, nichts zu kassieren. Und wir haben an anderer Stelle Teams schon dafür gelobt, dass sie in erster Linie nichts zulassen, das Risiko minimieren. Mir ist es manchmal auch zu viel Risikominimiererei und das ist auch ein schmaler Grat hin zu fast Ängstlichkeit versprühen. Aber das ist, mich nervt jetzt, irgendein Genie ist halt jetzt auf die Idee gekommen, dass das alles nicht schön ist, weil Arsenal ja nur mit Standardsituationen gewinnt. Soll ich halt mal was sagen? Dass Arsenal mit so viele, was haben sie jetzt, glaube ich, 17 Eckentore in der Saison, das kann ich euch hundertprozentig versprechen, dass das
Der ganze Sport ist voll von Copycats. 100%ig werden in den nächsten Jahren alle dem Modell Arsenals folgen.
Bei der WM schon. Das habe ich schon gesagt. Ich garantiere es dir bei der WM bitte schon. Es wird bei der WM der Talking Point sein, die Standardsituation. Und ich sagte noch was, ich habe letztens eine Statistik rausgelesen, ich kann die Zahl nicht mehr wiedergeben. Aber es sind in dieser Saison, keine Ahnung, 300 Eckballtore gefallen in der Premier League oder 150 oder sowas und Arsenal hat davon 17. Das ist ein marginaler Bruchteil. Es ist ja nicht so, als wäre Arsenal das einzige Team, das momentan auf Ecken geht. Es tun alle in der Premier League, nur Arsenal ist die Nummer 1. War das häufig das erste Tor? Ja. Aber nochmal, gerade habe ich erklärt, warum es für Arsenal momentan schwierig ist. Die brauchen diesen dummen Dosenöffner. Ich hasse dieses Wort, aber es ist so. Die brauchen dieses Ding einfach. Und das kann ich total. Und deswegen stehen sie da, weil sie eben gewusst haben, okay, die Gegner machen gegen uns das und das und das. Das kriegen wir aber in der Frequenz nicht hin jede Woche. Also machen wir das und das und das. Und das ist doch einfach genau das, will ich doch von einem Trainer sehen. Genau das will ich von einem Trainerteam sehen, dass sie Lösungen finden. Und ob das eine Ecke ist oder ob es ein Einwurf ist oder ob es nur Flanken sind, weil du vorne ja, einen 2 Meter stürzt. Oder
Miles Lewis Kelly auf der 8. Ne?
Ja. Oder weil du eben sagst, keine Ahnung, was ich, wenn vielleicht findet irgendjemand einen 2,50 Meter Stürmer und sagt, wir schlagen einfach die Bälle nur noch vor. Das hat ja im Basketball auch geheißen. Ja, ihr habt ja Yao Ming, der ist 2,30 Meter groß, ihr gebt ja nur dem den Ball. Naja, aber die haben Yao Ming. Natürlich gebe ich dem den Ball, der ist 2,30 Meter groß. Ich bin doch nicht dumm und spiele um den rum. Also was soll der Quatsch? Und das ist da genau dasselbe und das werde ich einfach nicht verstehen. Alle Kritikpunkte, die ich mit Arsenal habe, sind, das können wir runterdampfen, sind mentaler Art und Weise. Es ist nur eine Kopfsache. Und ich will sehen, dass diese Mannschaft die Eier hat, dass diese Mannschaft einfach diesen Willen hat und auch dieses Selbstvertrauen, weil sie haben sich diese Saison die Ausgangsposition erarbeitet, die stehen nicht zum Spaß da, die sind nicht wild reingewürfelt worden, sondern sie haben sich das alles erarbeitet. Und ich will sehen, dass die mit breiter Brust rausgehen und sagen, warte mal ganz kurz. Das haben wir uns erarbeitet. Ihr haltet jetzt alle mal die Klappe und ihr werdet sehen, was wir machen. Das möchte ich sehen. Und dann ist es eine 1 mit Sternsaison und dann bin ich der Erste, der auf die Knie geht und sagt, das war eine herausragende Saison. Über die Art und Weise, also war denn jeder Weltmeistertitel Deutschlands immer schön? War denn, also ich kann mich noch an die Europameisterschaft 96 erinnern, das war der EM-Titel, das war unsere erste EM damals. Das war alles andere als schön, was die gespielt haben. Aber da diskutiert doch keiner mehr drüber. Ich verstehe die Diskussionen immer nicht, warum bei Arsenal plötzlich heißt schön, war es denn bei City immer schön? Also es ist doch totaler Quatsch, so drüber zu diskutieren. War Jürgen Klopp Fußball immer schön im Sinne von, wow, Tiki-Taka, das ist ja unglaublich. Ich verstehe das nicht, warum bei Arsenal dieser Maßstab angesetzt wird und bei anderen Mannschaften nicht. Das einzige Problem, das ich habe, das habe ich die ganze Saison weggesagt, dass sie mir persönlich einfach im Kopf manchmal nicht resilient genug sind. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber trotz dessen stehen sie da, wo sie stehen. Und die können es mir beweisen, sie können es euch beweisen, sie können es allen beweisen. Und jetzt will ich, dass die rausgehen mit einer breiten Brust und zeigen, wir können das. Das ist der Unterschied zwischen einer sehr, 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 sehr guten Mannschaft und einem Champion. Und das ist es, was es braucht. Und das werden sie zeigen müssen und dann werden wir sehen, ob sie Champions sind oder nicht. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Saison, egal was passiert.
Finde ich auch und ich bin einfach nicht, also ich verstehe das und ich arbeite für mich selbst auch mit ähnlichen Standards. Wenn es nicht bis zum Schluss geht, dann ist es keine erfolgreiche Saison, ist aber nicht richtig, sondern manchmal geht es auch um den Prozess und ein oder eineinhalb Spiele entscheiden nicht darüber, ob das richtig die richtige Richtung war oder nicht. Und da lasse ich mich auch nicht reinquatschen, das solltet ihr im Übrigen auch nicht tun. Das ist nämlich das Problem unserer heutigen Mediengesellschaft, dass es entweder schwarz oder weiß nur gibt. Aber das, was dazwischen ist, ist genauso wichtig. Und das würde ich auch immer mit reinnehmen. Und
dass halt Narrative sich einfach irgendwie selber dann irgendwie verflüssigen, das nervt mich irgendwie am meisten. Dass wenn einer sagt und man glaubt in der heutigen Zeit, es ist momentan Usus, zu behaupten, Arsenal spielt schlecht, dann reden dir alle nach. Und die Medien trauen sich dann auch nicht mehr, dagegen zu schreiben und zu sagen, nee, warte mal ganz kurz, schau mal, das ist gar nicht so schlecht, sondern der Gegner ist auch. Und das ärgert mich irgendwie am meisten, dass ich dann manchmal einfach so Narrative verfestigen.
Du würdest ankommen, wenn du dieselbe markige Zeile hättest.
Genau. Das ärgert mich manchmal einfach, weil es einfach, wenn du dir die Spiele anschaust, ich hatte Arsenal-Spiele, glaube ich, keiner hat so viele Arsenal-Spiele kommentiert in diesem Jahr wie ich und gesehen wie ich, glaube ich, außer natürlich die, also aber von der Journalie meine ich, das ist doch keine schlechte, also wenn das eine schlechte Saison ist, dann habt ihr einfach, sorry, dann geht bitte woanders hin. Also wirklich, dann geht woanders hin. Also ich kann es dann einfach auch, dann kann ich auch keinem mehr helfen. Also dann kann ich wirklich keinem mehr helfen. Die stehen im Champions League Finale, das erste Mal seit 20 Jahren. Die stehen in einem, das erste Mal spielen die um die Meisterschaft, also die können Meister werden, das erste Mal seit 22 Jahren. Die haben sämtliche Defensivrekorde gebrochen, bla, 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 bla. Die haben alle großen Teams einmal geschlagen. Ja, die haben auch mal ein paar Mal verloren. Ja, okay. Und natürlich nochmal, manchmal ist es mir auch ein bisschen zu viel Nachgedenke von den Spielern und zu wenig. Ihr könnt uns alle mal, das ist alles richtig. Aber es ist trotzdem, was ist denn, wenn die beide Pokale in die Höhe stemmen? Dann wird das Narrativ sich wieder drehen und dann werden alle wieder sagen, ja, das ist aber Wahnsinn. Nach 20 Jahren, oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich kann es doch schon hören. Und das ärgert mich halt.
Aufgebauter Mannschaft und die Jugend, ja, genau. Arteta, und sie haben an ihn geglaubt. Sie haben ihn eben nicht rausgeworfen nach dem 5-0 gegen Manchester City. Ja, das ist immer so ein bisschen das ist das, was mir so auf den Sack geht, weil ich hoffe, wir gehen euch damit nicht auf den Zeiger, weil wir natürlich manchmal hier fast wie Apologeten wirken würden für Arsenal. Mir geht es ganz häufig nur darum, das alles mal richtig, also ihr Fans da draußen, das habe ich auch gestern übrigens ganz vielen von Tottenham geschrieben, ihr Fans da draußen, ihr Zuschauer, wie auch immer, ne, ihr seid aus emotionalen Gründen dabei in dieser ganzen Sache. Das ist auch gut so. Davon lebt der Sport und davon leben letztlich auch wir beiden. Alles in Ordnung, ihr dürft, ihr sollt sogar durch die Fanbrille schauen. Wir tun das nicht. Und das sind die zwei verschiedenen Arten, wie man Fußball anschauen kann. Entweder als Fan oder als neutraler Beobachter. Und der eine wird den anderen nie verstehen. So. Und ich möchte das gerne als neutraler Berichterstatter schauen. Und das hat die nächste Ebene für mich drin, dass mich manchmal mediale einfach Auswüchse total nerven. Und wir alle wissen, wir leben in einer Gesellschaft, in der keiner mehr Zeit hat für zwei Sätze. Das Problem ist aber nur, ein Satz funktioniert nicht. Meme-Journalismus wird uns ans Ende bringen. Und deswegen mag ich nicht hören, dass irgendein Typ in irgendeiner Webshow sagt, Arsenal ist das Schlimmste, was man sich anschauen kann. Nein, ist es nicht. Halt deinen Mund. Halt deinen Mund.
Vor allem, wenn du nichts gesehen hast.
Genau.
Vor allem, wenn du nichts gesehen hast und vor allem, wenn du, nochmal, du schaust nur auf Arsenal und sagst, ja, die kommen nicht durch. Ja, weil der Gegner auch was kann. Wir reden über Champions League Halbfinale. Das ist ein Champions League Halbfinale. Warum rennt in Paris nicht 7-0 durch?
Das ist einfach legitim.
Warum rennt in Paris nicht 7-0 gegen die Bayern durch? Weil der Gegner auch was kann. Das ist doch einfach
Quatsch. Es gab immer diese Diskussion über Italien und, also das ist ja, was ja sowieso schon per se Unsinn ist. Oder Rom damals im Europa League Halbfinale gegen Leverkusen. Das wollen wir nicht. Und es ist part of the game. Und wenn es das nicht gäbe, dass defensive Mannschaften mitspielen würden, dann würde immer nur Manchester City, Bayern München, Real Madrid oder gut, in dem Fall vielleicht gibt es zumindest zwei und so weiter Meister werden. Dann gäbe es nie wieder eine Pokalsensation und sonstiges. Weil natürlich muss man das mit und gewissen
Deutschland
Mitteln
ist Deutschland schon. Ist Weltmeister geworden 2014 mit 4 Innenverteidigern. Worüber reden wir? Und da ist es uns ja plötzlich egal. Da sagen wir dann nicht irgendwie so quasi, ja, schön war es nicht. Es ist jedem egal. Es ist einfach jedem egal. Und das, was ich nicht verstehe, dass bei Arsenal plötzlich draufgeschaut wird und mit Neid und so, oder mit Missgunst, glaube ich, ist eher, und dass sich dann solche Sachen verflüchtigen, und auch, dass sich Leute da drehen, weil die gleichen Leute, die jetzt sagen, das kann man sich nicht ansehen, die waren nach der Gruppenphase noch, das ist das Nonplusultra und die werden Champions League-Sieger werden. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, da sind wir eh durch. Wir haben schon überzogen, aber es muss jetzt einfach nochmal sein. Eine Sache noch vielleicht in eigener Sache. Das Buch kennt ihr ja. Hoffentlich haben die TV im Himmel, haben viele schon gelesen. Auch gute Rezensionen, gerne uns unterstützen. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr irgendwo Mannheim aus der Gegend kommt, ist am Freitagabend die Ringside Zone, ein Boxveranstaltung. Da werden wir vor Ort sein. Kumpels aus Baden-Baden kommen auch. Da haben wir ordentlich gepresst, dass das irgendwie geht. Und deswegen vielleicht kommt ihr da auch mit dazu. Würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht sehen wir uns da mal. Wir werden irgendwo dann auch mal unterwegs sein. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur das obligatorische Cheers. Und weiß nicht, hast du noch einen letzten Satz, Uli? Vielleicht, dass irgendwie Frank Ribéry der beste Fußballer aller Zeiten ist oder sowas in die Richtung? Oder?
Nee, er ist ein sehr anständiger Kerl, aber sonst weiß ich jetzt nichts.
Genau. Also ansonsten bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht. Es geht jetzt nochmal richtig ab, es wird sehr, sehr spannend. Endspurt für uns auch, ist eine Menge los, aber wir sind sehr, sehr gespannt drauf und sind sehr, sehr heiß drauf und werden dann sehen, wer Meister wird. Auf jeden Fall das obligatorische Cheers und wir hören uns nächste Woche.